Ja, euch allen einen guten Morgen wünsche ich, besonders auch unseren Besuchern heute. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie jeden Sonntag wollen wir uns auch heute gemeinsam mit Gottes Wort, der Bibel beschäftigen. Aber ich muss sagen, der Text, mit dem uns das Markus-Evangelium heute Morgen konfrontiert, könnte ohne größere Veränderung eine Vorlage für einen TV- oder Streaming-Film sein, voller Drama, Tragik, Liebe, List und Mord. Ich weiß nicht, was so eure Lieblingsprogramme sind, aber ich bin froh, dass die Kinder in der Kinderstunde sind, denn mein FSK-Rating für den Text wäre wahrscheinlich so 12+. Es geht nämlich um die Gefangennahme und die Ermordung von Johannes dem Täufer. Auch wenn dieser Text aus Markus 6 also kein sehr erfreulicher, sondern eher ein schockierender Text ist, dann können wir hoffentlich doch einiges von ihm lernen, vor allem, wenn wir am Ende auch begreifen, auf was der Autor Markus uns wohl mit dieser Begebenheit hinweisen wollte. Ihr dürft gerne alle schon mal das Markus-Evangelium in Kapitel 6 aufschlagen. Wer keine Bibel dabei hat, dem empfehle ich, in einer unserer Gemeindebibeln da drüben mitzuverfolgen. Wer eine braucht, kann einfach mal winken und irgendwie wird eine Bibel wahrscheinlich dann den Weg zu euch finden. Aber ihr seid vielleicht auch gut ausgerüstet. Ja, unser Text ist relativ lang und deswegen verzichte ich auf einen ausführlicheren Rückblick. Aber ich lese uns den Text schon ab Vers 12 in Kapitel 6. Dort hatte nämlich der vorherige Abschnitt über den Verkündigungsdienst, über die Mission der von Jesus ausgesandten Apostel, seiner Nachfolger also, geendet. Dort war dieser Abschnitt zu Ende gegangen. Und ich lese auch bis Vers 30, wo die Apostel dann von diesem Dienst zurückkehren zu Jesus, auch um euch zu verdeutlichen, wie Markus hier mit diesen 14 Versen praktisch reingrätscht und ja, wie so ein Programmwechsel im Fernsehen zu was ganz anderem wechselt, bevor er wieder auf diese Mission zurückkommt. Also ich lese uns Markus 6 ab Vers 12. Und die Jünger zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Und der König Herodes hörte es, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er hörte ihn gern. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hin und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schale und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Und die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Soweit das Wort Gottes für uns heute Morgen. Und mein Gebet ist, dass ihr daraus Gott selbst und nicht mich sprechen hört und dass er euch auch durch die Kraft seines Geistes verändern wird. Ja, ich möchte diesen Text unter dem folgenden Titel mit euch behandeln: Vom Tod eines Unschuldigen zur Hoffnung für Schuldige. Vom Tod eines Unschuldigen zur Hoffnung für Schuldige. Wir können in diesem längeren Text nicht auf alle Details gehen, aber das Wichtigste möchte ich versuchen, in vier Teilen anhand der Hauptpersonen zu besprechen und dann auch auf uns heute anzuwenden. Und die Überschriften findet ihr hoffentlich auch auf einer Folie. Es klappt. Ansonsten lese ich sie auch vor. Unter Predigt, da ist erst eine schwarze Folie noch. Ich mache schon mal weiter, vielleicht findet ihr sie ja noch. Also ich lese euch gerne auch vor. Johannes, mutige Mission erregt tödliche Opposition. Herodias, Entschlossenheit ergreift jede Gelegenheit. Herodes, erst unentschlossen, dann von der Rettung ausgeschlossen. Und zum Schluss Jesus, Tod des wirklich Unschuldigen als Hoffnung für alle Schuldigen. Fangen wir an mit Johannes. Mutige Mission erregt tödliche Opposition. Naja, super. Ja, unser Abschnitt beginnt ja in Vers 14 damit, dass dieser Herodes vom Missionsdienst Jesu und womöglich auch seiner Apostel hörte in seinem Gebiet in Galiläa. Und das löst bei ihm so einen Flashback aus, so eine Erinnerung an seine eigene Vorgeschichte mit Johannes, nämlich an seine Gefangennahme und seine Enthauptung, wie wir in Vers 16 und 17 sehen. Johannes war ja im Dienste Jesu quasi auch unterwegs gewesen und das sogar schon eine lange Zeit vorher, bevor Jesus überhaupt öffentlich auftrat. Und vielleicht könnt ihr kurz in Markus 1 vorblättern. Dort seht ihr, was die Botschaft von Johannes war. In Markus 1, Vers 3 sagt er: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Das war sein Ruf. Und wenn wir auch in die Parallelstellen schauen, in Matthäus 3 oder Lukas 3 oder Johannes 1, dann meinte Johannes diesen Ruf auch ganz persönlich. Denn in Vers 4 im Markus-Evangelium sehen wir, er rief zu einer persönlichen Buße zur Vergebung der Sünden auf. Buße, also ein Umkehren von einem Leben nach den eigenen Maßstäben, nach dem eigenen Gutdünken, aber eigentlich in Rebellion gegenüber Gott, dem Schöpfer. Und ein Umkehren von diesem Weg ohne Gott zurück zu Gott, um dort bei ihm auch Vergebung zu empfangen. Aber wenn ihr in Markus 1, Vers 7 schaut, dann predigt Johannes auch noch etwas weiteres. Da sagt er nämlich: Nach mir kommt der, der stärker als ich ist. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes' Mission war also auch der Ruf zur Umkehr zu einem Stärkeren, und zwar zu Jesus. Auf ihn sollte sich das Volk Israel vorbereiten, zu ihm letztlich umkehren. Und so war Johannes der letzte Prophet des Alten Testaments, könnte man sagen, und der Wegbereiter für Jesus. Wer die Parallelstellen anschaut, der stellt fest, Johannes nahm bei seiner Predigt kein Blatt vor den Mund. Er gab normalen Leuten, aber auch Soldaten, konkrete Beispiele, wie man sein Verhalten ändern sollte. Aber sehr, sehr scharf mahnte er auch die religiösen Führer zur Umkehr. Er nannte sie Schlangenbrut oder andere Worte. Also er war wirklich, er achtete ihre Stellung nicht und redete Klartext mit ihnen. Und deshalb, wenn wir nun zurückblättern in Markus 6 und ihr in Vers 18 schaut, dann ist nicht unbedingt überraschend, dass er sogar Herodes Antipas, den Fürsten oder umgangssprachlich auch den König von Galiläa ermahnte. Und hier konkret mit dem folgenden Vorwurf in Vers 18: Es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Was damit gemeint ist, verstehen wir auf dem Hintergrund von 3. Mose 18, Vers 16, wo Gott selbst eine intime Beziehung zwischen einem Mann und der Frau seines Bruders als Sünde verbot. Und der Vers 17 davor in Markus 6 und auch der jüdische Historiker Josephus, die erklären übereinstimmend, dass Herodes ja wirklich seinem unerfolgreichen Bruder Philippas II. Seine Frau Herodias ja ausgespannt hatte und sie dann geheiratet hatte. Und von Josephus erfahren wir außerdem, dass er natürlich auch dabei seine erste Ehefrau, die Tochter eines Königs, dem König Aretas IV., verlassen hatte. Also er war schon verheiratet. Und diesen doppelten Ehebruch hatte Johannes kritisiert, woraufhin Herodes ihn, so Vers 17, einsperren ließ. Aber trotz dieser unbequemen Botschaft fürchtete Herodes laut Vers 20 Johannes als einen gerechten und heiligen Mann. Das heißt, als einen Mann, der ja tadellos im Einklang mit Gottes Gebot zu leben schien, der Gott treu ergeben war, der von Gott eindeutig für einen besonderen Dienst abgesondert worden war. Und Herodes hörte ihm laut Vers 20 immer wieder zu und er hörte ihn sogar gerne. Also Johannes hielt diese Kommunikation und den Ruf zur Buße aufrecht, trotz seiner schwierigen Lage im Gefängnis und dieser eigentlich üblen Behandlung. Also wir sehen an Johannes, er hatte eine mutige Mission, ganz Israel vom Kleinsten bis zum Größten zur Umkehr zu rufen. Sie sollten ihr Verhalten ändern, das im Gegensatz zu Gottes Gebot war und das wir auch als Sünde bezeichnen können, und sich dann zu Gott mit der Bitte um Vergebung zu wenden, in der Erwartung von einem versprochenen Retter. Und diese mutige Mission, bei der er sich auch mit den Mächtigsten der damaligen Zeit anlegte, kostete Johannes nicht nur seine Freiheit, sondern, wie wir gleich sehen werden, wortwörtlich auch seinen Kopf. Ja, was können wir von Johannes mitnehmen? Ja, wenn wir uns zurückerinnern, was wir so im Markus-Evangelium schon erlebt haben, dann merken wir, er ist wie so ein Sämann aus Markus 4, der den Samen der Botschaft über Jesus überall ausstreute. Und zwar sind wir keine berufenen Propheten, so wie Johannes, aber Gott hat auch uns den Auftrag gegeben, Jesus zu verkündigen. Zum Beispiel in Matthäus 28, Vers 16 bis 20, dem Missionsbefehl. Auch uns hatte er diese rettende Botschaft von Jesus anvertraut. Und dazu sind wir auch berufen, das Johannes in dem Sinne gleich zu tun. Und auch wir sind aufgerufen, diesen Samen überall auszustreuen. Und ja, ich muss manchmal denken, manchmal sind wir da sehr zurückhaltend, wenn es um Leute geht, die irgendwie eine hohe Stellung oder ein hohes Ansehen haben, und denken wir manchmal, warum, wie sollen die glauben? Lohnt sich das überhaupt, ihnen von Jesus weiter zu erzählen? Und vielleicht können wir uns von Johannes inspirieren lassen, auch Menschen, die vielleicht sehr einflussreich sind oder uns irgendwie über uns vorstehen, unsere Chefs, unsere Lehrer oder unsere Profs an der Uni, auch, dass wir nicht ausschließen, dass wir auch mit ihnen die gute Nachricht teilen können. Und was mir auch bei Johannes aufgefallen ist, er hatte diese klare und gute Botschaft über Jesus, aber sie wurde auch durch sein gottgefälliges Leben unterstrichen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir Jesus von anderen von Jesus erzählen und sie zur Umkehr einladen, dass auch unser Leben eben erkennbar im Einklang mit Jesu Willen ist, so wie er sich in der Bibel offenbart hat, und dass wir Jesus würdig wandeln. Und im Hauskreis, im Kolosserbrief und auch in der Predigtserie, die Philipp kürzlich gestartet hat, im Titusbrief, werden wir sehen, wie wichtig ist, dass das Evangelium, das wir kennen und das wir glauben, und dass die Gnade Gottes uns in unser Leben trägt, dass es auch zu unserem Leben passt. Also dass wir das, was wir glauben und das, was wir leben, deckungsgleich ist wie bei Johannes hier. Ja, und das bringt uns zu einer zweiten Überschrift. Der Text verdeutlicht nämlich auch die Entschlossenheit von Johannes und seine konsequente Nachfolge, die jede Gelegenheit ergriff, jedes Mal, wenn Herodes ihn in seiner Zelle besuchte, vermutlich. Der Text zeigt uns aber auch eine andere Entschlossenheit, nämlich die von Herodias, und macht uns deutlich, wie groß die Entschlossenheit auch bei denjenigen sein kann, die Gott gegenüber oder gegen diejenigen sein kann, die Gott in Mission gebraucht, und wie Gegner des Evangeliums manchmal vorgehen mögen. Und das ist die zweite Überschrift: Herodias Entschlossenheit ergreift jede Gelegenheit. Ja, was erfahren wir über diese Herodias? Wie gesagt, sie hatte ihren ersten Mann für Herodes Antipas verlassen, aber wir erfahren noch einiges mehr über sie. Wenn ihr in Vers 19 schaut, stellt ihr fest, die Kritik von Johannes an ihrem Ehebruch nahm sie weitaus weniger positiv auf, wenn man das sagen kann, als ihr neuer Ehemann. Ja, sie trug es ihm nach, wie es heißt. Und vor allem, sie wollte Johannes dafür töten und konnte es nicht, weil Herodes noch Ehrfurcht vor Johannes hatte. Und für Johannes bedeutete also dieses Gefängnis ja in gewissermaßen Schutz vor dem Zugriff von Herodias. Aber Herodias blieb wachsam, wie so eine Spinne, die wartet, bis ihr eine Fliege in ihr Spinnennetz reinfliegt. Und als sich dann eine Gelegenheit ergab, Johannes endlich loszuwerden, dann ergriff sie sie. Beziehungsweise sie plante wahrscheinlich minutiös darauf hin, als diese einmalige Gelegenheit kommt. Nämlich Vers 21, ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab. Laut dem Plan, so Vers 22, kam dann auch ihre Tochter, der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Also so eine Tanzdarbietung zu später Stunde mit viel Wein und ausgelassener Stimmung, das war offenbar an Herodes' Hof nichts Besonderes. Aber statt üblicherweise einer Konkubine oder einer Prostituierten tanzte an diesem Abend Herodias Tochter. Und laut dem Begriff für Mädchen in dem Abschnitt noch im relativ jungen Alter von vielleicht 13, 14 oder 15 etwa. Und ihr Tanz, der laut Kommentatoren vermutlich weniger jugendfrei war als ein harmloses Ringelreihen oder so, ja, der gefiel Herodes und seinen Gästen. Man könnte sogar wortwörtlich übersetzen, der erregte sie. Und der König spricht darauf zu dem Mädchen: Bitte mich um was du willst und ich werde es dir geben. Ja, in dem Überschwang, in der Begeisterung vor seinen Gästen eine großzügige Dankesgeste. Doch als hätte ihn das Mädchen womöglich nochmal gefragt: Darf ich mir wirklich alles Mögliche wünschen? Schwört er dann auch in Vers 23: Um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Also ein überschwängliches Angebot und ein Schwur vor Gästen. Vermutlich dachte Herodes sich nichts weiter darüber, aber in dem Moment wird dieser tödliche, skrupellose Plan von Herodias, kommt er zu seinem Ziel. Die Gelegenheit ist nun da. Denn statt mit einem Pony oder vielleicht irgendwie einer Kutsche oder was man sich sonst vielleicht als Mädchen wünschen könnte, so Vers 24, ging sie hinaus und sagt zu ihrer Mutter: Um was soll ich bitten? Die aber sprach: Um das Haupt Johannes des Täufers. Erstaunlicherweise kein Zögern, kein Erstaunen bei dem Kind, was da aufgeschrieben worden wäre, sondern im Text steht: Mit Eile, sofort und auf einer Schale, als wäre es ein besonderes Dessert, fordert sie den Kopf des Täufers im Auftrag der Mutter. Also worauf Herodias womöglich Jahre gewartet hatte, das erscheint nun zum Greifen nahe, sofern Herodes nicht seinem Gewissen oder Johannes' Worten folgt. Aber ihr seht es in Vers 26, der König wurde zwar sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Also Herodias Falle schnappt zu, und der Kopf des unschuldigen Täufers rollt noch im Gefängnis, ohne Verhör, ohne Urteil, ohne Vorwarnung. Herodias Entschlossenheit gegen Johannes, gegen Gottes unbequemen Propheten, hatte diese perfekte Gelegenheit ergriffen. Ja, sehr makaber. Können wir da trotzdem was davon lernen? Vielleicht abgesehen davon, dass wir ein trauriges Beispiel hier sehen, wie auch Kinder schon für Böses instrumentalisiert werden können, so möchte der Text uns doch bestimmt auch warnen. Warnen, dass manche von Gottes Widersachern auch mal ohne Skrupel, so wie hier, gegen seine Diener vorgehen. Dass sie möglicherweise jedes Mittel oder jede Gelegenheit nutzen, so wie Herodias es tat. Sicher wollte Markus seine Leser darauf vorbereiten, als er sein Evangelium in der Zeit der Christenverfolgung etwa 70 nach Christus zusammenschrieb. Hier und heute in Deutschland sind die Folgen ja Gott sei Dank nicht so tödlich. In anderen Ländern ist das durchaus der Fall und ich lade euch ein, auch für diese Länder zu beten. Aber auch bei, ja, hier in Deutschland, bei den Hochschultagen oder bei dem Adventsliedersingen von Campus in SMD gab es zuletzt ziemlich Gegenwind. Die wurden als Fundamentalisten ausgebuht und da musste ich denken, Hut ab. Und das kam mir wieder in der Vorbereitung. Unser Text will uns da vielleicht auch vor Naivität bewahren, dass wir ja darauf vorbereitet sind, dass wir vielleicht auch Gegenwind ernten können und so unsere Entschlossenheit gestärkt ist, auch in dieser Adventszeit, wo die so ideal für Mission auch geeignet ist, vorbereitet zu sein, auch auf Gegenwind. Und ich ermutige euch und uns auch auf dem Hintergrund des schon angesprochenen Jubiläums der Reformation, uns nicht einschüchtern zu lassen von Opposition und die Zeit auszukaufen und die Gelegenheiten zum Dienst zu nutzen, die sich im Moment hier in Deutschland noch so oft bieten. Denn auch Johannes hat jede Gelegenheit mit Herodes ergriffen. Und deswegen trifft diese zweite Überschrift, Entschlossenheit ergreift jede Gelegenheit, auch in einer viel positiveren Weise auf ihn zu. Er wusste bestimmt, dass er auf Herodias Abschussliste steht und trotzdem nutzte er unerschrocken jede Gelegenheit, in der Herodes ihn aufgesucht hatte. Vermutlich im Bewusstsein darum, dass jedes Gespräch doch noch eine Chance zur Buße sein könnte, aber dass es auch das letzte Gespräch gewesen sein könnte für ihn und auch für Herodes. Das ist nämlich auch für unsere Gegenüber, für die, denen wir von Jesus erzählen wollen, ein zu spät geben kann, wenn sie eine Entscheidung für Jesus immer wieder vertagen. Das sehen wir leider bei unserer dritten Hauptperson, nämlich Herodes selbst. Und das ist die dritte Überschrift, Herodes erst unentschlossen, dann von der Rettung ausgeschlossen. Ja, Herodes ist eigentlich vielleicht die tragischste Person in dem gesamten Abschnitt irgendwie, denn er hatte so viele Möglichkeiten gehabt, umzukehren und dann Jesus auch als Retter zu begegnen. Die erste Chance war gleich diese Zurechtweisung von Johannes in Vers 18 nach diesem doppelten Ehebruch. Aber ein Kommentator hat es auf den Punkt gebracht. Er dachte, irgendwie mag ich Johannes den Täufer und er hat auch irgendwie einen Punkt, aber ich mag auch die Frau meines Bruders. Was soll ich machen? Und er entschied sich letzten Endes für Herodias und tat keine Buße. Aber so richtig gegen Johannes hat er sich dann auch nicht entschieden. Im Gefängnis ging er weiter zu Johannes. Er hat ihn aufgesucht, er hörte ihm gerne zu. Er war danach immer wieder in Verlegenheit, was mache ich jetzt? Vielleicht teilte er sogar mit Johannes seine Gewissensbisse. Aber er vertagte immer wieder eine Entscheidung umzukehren. Vielleicht dachte er, okay, beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber dann fragt er sich doch wieder, wie erkläre ich das dann, Herodias? Was wohl möglich aus meiner Herrschaft? Was denken die Leute von mir, wenn ich jetzt so eine 180-Grad-Wendung mache, wenn ich auf diesen zotteligen Wanderprediger höre? Was mache ich dann? Was denken die Leute von mir? Und so vertagt er eine Entscheidung zur Buße immer und immer wieder. Und es ist genau die gleiche Menschenfurcht, die ihn dann letztlich von einer Entscheidung für Gott und gegen seine Sünde abhält, die ihn dann letztlich auch zum Mörder macht. Wenn ihr in Vers 26 reinschaut, dann seht ihr, der König wurde sehr betrübt. Es ging ihm nahe, dass er jetzt diesem in dieser Situation ist und die Wahl hatte, Johannes zu töten oder nicht, doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Also statt auf Gottes Wort und auf sein Gewissen zu hören, will er sein eigenes Wort vor allen ehren. Und statt Gott zu fürchten, fürchtet er um seinen Ruf bei den Gästen. Ich kann mir vorstellen, Herodes blieben die Worte von Johannes vielleicht zeitlebens im Sinn. Und ich würde für Vers 16 sagen, vielleicht merken wir da was von Gewissensbissen, die ihn vielleicht noch umtreiben. Er sagt da ja selbst, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Ja, Herodes hört von Jesus, aber er vermutet, Johannes ist zurückgekommen. Vielleicht dachte er, er ist wieder zurückgekommen, um sich zu rächen oder ihn zu quälen, wie man irgendwie in so Piratengeschichten oder irgendwas hört. Aber auch diese Erinnerung führte nicht zur Umkehr. Josephus berichtet uns, dass der Ehebruch zu einem verlorenen Krieg führte mit seinem Ex-Schwiegerpapa Aretas und letzten Endes seine ganzen Ambitionen zu einer Verbannung nach Gallien führten, wo er und seine Herodias im heutigen Lyon letztlich fernab von ihrer Heimat entehrt ihr Ende gefunden haben. Was können wir von Herodes lernen? Ja, ich denke, ganz klar ist, dass Schwüre zwar vielleicht ernsthaft oder ehrenhaft wirken können, aber wir davor gewarnt sein sollten. Herodes schwur in Vers 23, unseres Abschnitts ist sicherlich in den Top 3 der übelsten Schwüre der Bibel oder Epic Fail Schwüre, könnte man vielleicht sagen. Bibelkenner kennen vielleicht 1. Samuel 14, wo Saul so einen Schwur ausspricht und Jonathan dem fast zum Opfer fällt, oder Richter Kapitel 11, wo es um Jephtha und seine Tochter geht. Ihr dürft es gerne nachschlagen. Aber wichtig ist, dass wir uns vielleicht bewusst machen, was Jesus über Schwüre sagt, und zwar in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 34 und 37. Dort sagt er nämlich, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Es sei aber euer Wort Ja ein Ja und Nein ein Nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen, wie wir es auch hier sehen. Also es geht Jesus um ein vorausschauendes Abwägen und eine einfache Verlässlichkeit. Und ich denke, wir müssen manchmal aber trotzdem auch möglicherweise ein Ja revidieren, wenn wir erst im Nachhinein bemerken, wenn uns unser Ja zur Sünde führt oder gegen Gottes Gebot verstößt und nicht wie zum Beispiel Herodes unser eigenes Wort dann über Gottes Wort zu stellen. Aber weitaus wichtiger ist vermutlich eine zweite Anwendung zu Herodes, nämlich dass Unentschlossenheit zu Ausgeschlossenheit vom Heil führen kann. Dass so ein Vertagen der Entscheidung, auf Jesus und seine Botschafter zu hören, womöglich immer massiver die Verhärtung des Herzens macht und letztlich zu einem Verpassen der Rettung werden kann. Und das über viele kleinere Schritte. Jeder für sich vielleicht keine so krasse Ablehnung und für sich genommen vielleicht nicht so tragisch, aber in der Summe doch eine Abwärtsspirale, die irgendwann zu Ende ist, wo es kein Zurück mehr gibt. Denn wenn wir in den Evangelien weiterschauen, was mit Herodes passierte, dann begegnen wir ihm nur noch einmal im Bericht des Lukas, in Lukas 23, Vers 8 und 9, wo Jesus ihm am Karfreitag früh noch einmal vorgeführt wird. Aber als Herodes ihn nur um Zaubertricks bittet, hat Jesus ihm nichts mehr zu sagen. Er bittet ihn nicht als den Sohn Gottes um die Vergebung seiner Sünden, für seinen Ehebruch, seine falschen Eide, seinen Mord an Johannes und letztlich einfach für den Kern aller Sünde, ein Leben ohne Gott, ein Leben in Unabhängigkeit und in Rebellion gegenüber ihm. Diese letzte Chance hat Herodes tragischerweise verpasst. Und davon können wir heute hoffentlich lernen. Wenn jemand nämlich Jesus auch hier jetzt heute noch nicht als Retter für die eigene Sünde angenommen hat, als zur Vergebung, um dieses aus einem Leben in Selbstbestimmung davon Buße zu tun, dann geht es dir ähnlich wie Herodes noch. Du bist auch noch in diesem Zustand gegenüber dem Schöpfer. Und auch du bist noch ausgeschlossen aus Gottes Reich und sein Gericht steht noch gegen dich. Aber Jesus möchte jedem, diese Vergebung schenken. Und er bietet ja auch an, den Preis für die Schuld selbst zu zahlen und ewiges neues Leben zu schenken. Und deswegen lade ich jeden ein, der sich ihm noch nicht anvertraut hat, vertag die Entscheidung nicht. Warte nicht bis nächstes Schuljahr oder bis das Semester zu Ende ist oder bis du dein Studium abgeschlossen hast oder bis du einen neuen Job gefunden hast oder umgezogen bist, sondern entscheide dich dafür. Gerade wenn heute vielleicht nicht das erste Mal ist, dass du entweder mit Christen in Kontakt bist oder dann dieses wunderbare Angebot gehört hast. Lass dich von Herodes Schicksal warnen, endlich ganze Sache zu machen mit Jesus. Ja, die Fallstricke in seinem Leben, die waren diese Beziehung zu Herodias und das Ansehen vor den Leuten. Und ich glaube schon, dass Beziehungen und Ansehen auch heute noch die Hauptdinge sind, die Leute davon abhalten, sich wirklich zu Jesus zu wenden. Auch wenn sie scheinen so wichtig, sie scheinen wirklich das Entscheidende zu sein, aber sie können eben keine Vergebung und Rettung bringen. Das kann nur die Beziehung zu Jesus. Und deswegen, ja, entscheid dich für Jesus, aber lass dir auch versichern, wenn du dich zu Jesus kehrst, dann gewinnst du andere Christen als Geschwister, die dich lieben und die dich unterstützen werden. Du bist also nicht allein, selbst wenn eine Beziehung verloren geht oder dein Ansehen im Freundeskreis oder der Clique dadurch leidet, dass du dich nun endlich klar zu Jesus wendest. Ich bitte dich, lass du uns doch ins Gespräch kommen und vielleicht können wir dir helfen, da einen Weg zu finden. Ich glaube, für die, die Jesus schon folgen, kann unser Text vielleicht auch eine Anwendung sein, dass Leute, denen wir schon öfters von Jesus erzählt haben, die immer wieder gerne zuhören, möglicherweise wie Herodes, sie hören uns zu, sie sind irgendwie offen, aber sie vertagen eine Entscheidung für Jesus. Dass wir vielleicht aus Liebe ihnen auch mal sagen, Mensch, du vertagst es immer wieder. Entscheide dich doch heute für Jesus. Mach doch da ganze Sache draus. Oder geh aus diesen Kompromissen raus, diesen Spagat, den du eigentlich lebst. Und da möchte ich vor allem euch junge Leute und Schüler, Studenten, euch auch ein Stück weit warnen. Gerade Beziehungen sind ein großes Thema, wie wir hier sehen. Und deswegen lasst euch auch nicht auf eine Beziehung ein mit jemand, der oder die Jesus als Herrn und Retter noch nicht folgt. Ja, versucht nicht, sie zu bekehren oder zu hoffen, dass die Person vielleicht eines Tages umkehrt. Es wird euch in eurem Glaubensleben zurückhalten. Bringt die Leute mit in die Gemeinde sehr gerne, lasst andere Leute mit ihnen reden, aber hütet euch vor diesen Fallstricken, die auch Herodes letzten Endes zu Fall gebracht haben. Ich habe noch eine letzte Überschrift für euch, und zwar Jesus, Tod des wirklich Unschuldigen als Hoffnung für alle Schuldigen. Ja, und vielleicht fragt ihr euch, wie komme ich zu dieser Überschrift, wenn die Person Jesus oder der Name Jesus in den Versen 14 bis 29 scheinbar gar nicht vorkommt. Aber ich hoffe, ihr werdet sie nachvollziehen können, wenn wir verstehen, warum Markus diesen langen Text ausgerechnet hier und so viel ausführlicher als alle anderen Evangelisten in die Beschreibung der Mission von Jesus in Galiläa hier einfügt. Und ihr wisst es vielleicht, als Christusgemeinde haben wir das Anliegen für Christus-zentrierte Auslegungspredigten. Und deshalb wollen wir jetzt auch Christus so suchen, wie es dieser Bibeltext uns erlaubt oder vorgibt. Und heute hilft uns da die Betrachtung aus der Vogelperspektive, die Betrachtung dieser großen Linien, die der Autor Markus in seinem Evangelium zeichnet. Und dieses Große und Ganze, da möchte ich euch in den letzten paar Minuten noch mit hinnehmen und ich hoffe, ihr könnt da noch folgen. Wenn wir nochmal zurückdenken, ganz am Anfang seines Evangeliums in Markus 1 hatte ich euch schon dieses Zitat vorgelesen, dass wo immer Johannes von Markus erwähnt wurde, dass es darum ging, auf den stärkeren, auf den größeren Johannes hinzuweisen. Und dann nur wenige Verse später in Kapitel 1, Vers 14 markiert Markus mit der Gefangennahme von Johannes den Startschuss für Jesu Mission, indem er dort schreit, nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Also die Gefangennahme von Jesus löste den Start oder hing mit dem Start von Jesu Predigt und Mission zusammen. Die beiden waren miteinander verbunden. Darauf verweist unser Text auch in gewisser Weise zurück, nämlich erwähnt diese Gefangennahme, aber er deutet auch voraus im Markus-Evangelium. Wenn ihr nämlich diese Spekulationen darüber, wer Jesus ist, in Vers 15 in Kapitel 6 anschaut, dann stellt ihr fest, dass das ja in Markus 8 nochmal in fast identischer Weise kommt. Ihr könnt gerne mal in Markus 6, Vers 15 bleiben und ich lese euch vor Markus 8, Vers 27. Dort fragt Jesus seine Jünger auf dem Weg und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten: Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Also ihr seht die Ähnlichkeit, die gleichen Fragen. Aber dort schreibt Markus dann weiter und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Und dann springe ich zu Vers 31, dort fing Jesus an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Ja, und genau dieses Schicksal des Christus, sein Kreuz und seine Auferstehung, die Markus dann ganz am Ende seines Evangeliums beschreibt, darauf will Markus hier wohl in Markus 6 am Beispiel seines Vorreiters Johannes hindeuten. Indem er nämlich unser Lesen im Kapitel 6 über die Verkündigung und den Ruf zu Jesus durch Jesus selbst und durch seine Jünger mit diesen krassen, fast schon brutalen 14 Versen unterbricht, bringt er uns zum Aufhorchen. Und er bringt uns praktisch zu der Frage: Ja, Moment mal, wenn das mit Johannes dem Täufer passierte, was wird dann wohl mit Jesus, dem Johannes 2.0, dem Christus, passieren? Und dafür, was mit dem Christus passieren wird, ist Johannes Schicksal eine Vorschattung. Und die Ähnlichkeiten, wenn man sie einmal entdeckt hat, die sind wirklich erstaunlich. Ich lade euch ein, euch die Textstellen gerne aufzuschreiben. Ich kann sie auch später nochmal rausschreiben. Aber zum Beispiel dieses Warten von Herodias auf eine Gelegenheit, was wir in Vers 21 sehen, das sehen wir wieder darin, wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer auf einen geeigneten Moment warten, um Jesus festzunehmen. So zum Beispiel in Markus 14, Vers 10 und 11. Und auch die Gäste, diese Menge, die in Vers 26 dem Geschehen ihren Lauf lässt und es billigt, dass Johannes unschuldig ermordet wird, ja, wir erkennen es wieder darin, wie die Sanhedrin und viele andere einfach die Sache ihren Lauf nehmen lassen, als Jesus unschuldig verurteilt wird. Ja, und letzten Endes die Menschenmenge dann sogar seine Kreuzigung fordert in Markus 15, Vers 13. Ja, und Herodes, der in Vers 26 vor den Gästen einknickt, er ist die perfekte Blaupause für Pontius Pilatus, der Jesus unschuldig verurteilt. Zitat: Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus. So heißt es wortwörtlich in Markus 15, Vers 15. Und Johannes Haupt auf einer Schale, der makabre und ironische Höhepunkt der Erzählung in Vers 28 hier, deuten irgendwie schon auch voraus auf Jesu Haupt, gekrönt mit einer Dornenkrone am Kreuz, so Markus 15, Vers 17. Und letztlich der Körper von Johannes, den seine Jünger in Vers 29 hier in unserem Text holen und eine Gruft legen, ähnelt auch in vielen Worten und auch in der Struktur dem Bericht der Grablegung Jesus durch Josef von Arimathäa in Markus 15, 43 bis 46 als Auftakt zur Auferstehung Jesu. Also wie diese Übereinstimmungen, sie zeigen uns eine Ähnlichkeit. Aber wenn wir in die Schriften von dem jüdischen Historiker Josephus zeigen, dann ist klar, Markus hat diese Begebenheit nicht erfunden. Aber er wollte durch die vielen Details, die er dort zusammengeschrieben hat, und durch diesen gezielten Einschub in Kapitel 6 über die Passion, über die Leiden von Johannes, höchstwahrscheinlich eins deutlich machen. Und zwar, dass die ultimative Mission des Christus nicht allein seine Verkündigung war, sondern seine Passion, sein Leiden am Kreuz sein würde. Was brachte Jesus dahin ans Kreuz? Ja, in den Parallelen der Verse sehen wir sicherlich die religiösen Führer des Volkes, die der Herodias irgendwie so ähnelten. Und in der Tat arbeiteten die Herodianer auch mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zusammen. Und auch der Herodes 2.0, Pontius Pilatus, war mitverantwortlich. Aber es gab auch noch eine weitere Personengruppe, die vor allem dafür verantwortlich war. Und die dürfen wir ganz zuletzt nicht verpassen. Und das ist ein Stück weit auch nochmal eine Anwendung dieses Textes. Und ja, es liegt für uns vielleicht sehr nahe, uns zuerst mit Johannes dem Täufer zu identifizieren. Und es ist auch legitim, wenn wir als Christen, die wir Jesus nachfolgen wollen, auch einiges von ihm lernen wollen. Zum Beispiel, wie wir Jesus dienen können, auch im Kontext von Bedrohungen durch Menschen wie Herodias und Herodes. Aber wisst ihr was, wenn wir in diesen 14 Versen auf dem Hintergrund der ganzen Bibel uns mit irgendjemand identifizieren müssten, dann müssen wir irgendwie zugeben, wir sind schon auch wie Herodias, Herodes und Co. Denn sind nicht wir alle diejenigen, die immer auch wieder Menschen grollen oder Dinge nachtragen, die aus Menschenfurcht bei schlechten Dingen mitmachen oder einknicken, die unentschlossen die Entscheidung für das Gute oder Richtige immer wieder herausschieben? Und sind nicht auch wir alle diejenigen irgendwie, die Gottes Gebote immer wieder missachten, seine Botschaften an uns in der Bibel ignorieren oder ihn auch manchmal vielleicht mundtot machen wollen? Wie Jesus in Markus 7 erklären wird, unser Herz ist der Ursprung genau dieses Zustands der Sünde, der Rebellion, der grundsätzlichen Unfähigkeit und Unwilligkeit, Gott von ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Wir sind also die Bösewichter, die Schuldigen, die Sünder dieser 14 Verse, die Gottes Ruf zur Umkehr von Natur aus abgelehnt haben und seinen Sohn ans Kreuz gebracht haben. Wir hätten ihn auch getötet, und haben es gewissermaßen auch getan, weil er für unsere Schuld dorthin gegangen ist. Was uns nämlich dann auch mit Johannes verbindet, ist nicht nur, dass er auch einen Retter brauchte und erwartet hat, weil er auch diesen perfekten Maßstab von Gott verfehlte. Es verbindet uns auch, dass wir auch wie in einem Gefängnis sitzen aus unserer Sünde. Und wie Herodias, so stand und steht vielleicht auch Gottes Gerichtsurteil noch gegen uns. Und wir hätten die Strafe dafür dient und müssten sie büßen, wenn nicht Jesus selbst diesen Auftrag, von dem wir jetzt hier lesen, ausgeführt hätte. Und deswegen ist Markus Vorausblick so wunderbar. Jesus hatte keine eigene Schuld vor Gott. Und er ging vollkommen unschuldig und unverdient für die Schuld der Seinen ans Kreuz. Er tauschte den Platz mit uns aus reiner Liebe zu den Seinen, nahm er die Strafe Gottes, die wir verdient hätten, auf sich. Wir brachten ihn ans Kreuz, aber er zahlte dennoch ein Lösegeld, um die Seinen freizukaufen von ihrer Schuld. Und er stand wieder auf vom Tod als ein Zeichen, dass diese Rettungsaktion wahr und gültig ist. Gültig für alle, die seinem Ruf zu Buße und Glauben folgen würden. Und gültig für alle, die der Sohn, der Stärkere, dann auch mit Heiligem Geist taufen würde. Was Johannes nur symbolisierte und was Markus hier angedeutet hat, das macht Jesus real möglich. Ja, ich hoffe, ihr konntet folgen, wie unsere letzte Überschrift passt. Tod des wirklich Unschuldigen. Und hier ist nicht Johannes gemeint, sondern Jesus, vorgeschattet durch Johannes, als Hoffnung für alle Schuldigen. Und das entschließt nicht nur, oder da gab es nicht nur die Chance für Herodes, sondern diese Chance haben wir schon ergriffen oder ergreifen hoffentlich noch alle hier, die ihr hier seid. wenn dieses wunderbare Werk vom Kreuz für dich noch nicht gilt, dann hoffe ich, dass du, wie gesagt, heute noch zu einer Entscheidung kommst. Und wenn es für dich gilt, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam in der Gebetsgemeinschaft Gott für diese wunderbare, für diese große und wahre Tatsache, die uns Markus hier schon als Vorgeschmack gibt, dass wir Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist dafür Lob und Dank bringen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Jesus, ich möchte dir danken für dein kostbares Wort, das uns manchmal herausfordert und das vielschichtig und manchmal schwer zu verstehen ist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist uns hilfst, es zu begreifen, was du uns mit Markus 6 sagen wolltest, Herr. Und wir danken dir einfach von Herzen, dass du diesen Weg gegangen bist, obwohl du ihn schon kanntest, obwohl du wusstest, als du von Johannes Tod gehört hast, dass dein Schicksal ein noch viel schlimmeres sein würde. Aber Herr, wir danken dir, dass du den Weg bis zum Ende gegangen bist, aus Liebe zu uns, dass du Gottes Gericht auf dich genommen hast und es an deinem eigenen Körper erlitten hast, auf das wir Vergebung haben dürfen. Vielen herzlichen Dank, Herr, dass du nicht zurückgeschreckt bist und dass du nicht diese Entscheidung vertagt hast, sondern dass du dem Vater gehorsam warst bis zum Ende. Und wir danken dir, dass du auferstanden bist, dass du dieses Opfer wirklich vollends erbracht hast, auf das wir vollkommen frei es annehmen dürfen. Herr, bitte schenk, dass wir dich dafür loben dürfen, dass wir dadurch verändert werden. Und Herr, schenke doch jedem, der das noch nicht ergriffen hat, dass er auch zu dieser Entscheidung kommen kann, Herr. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen.